In der 10. Folge der Geldgeschichten werfen wir den Blick über den großen Teich. Zum einen widmen wir uns der Zerschlagung eines der größten Monopole der US-Wirtschaft.
Und danach gedenken wir der Beinah-Kernschmelze des internationalen Finanzsystems, welche vor genau 25 Jahren durch die Pleite des Hedgefonds Long-Term Capital Management ausgelöst wurde.
Herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Clemens Faustenhammer.
Und ich bin Luis Patzos. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
Hurra, hurra, der Herbst ist da. Nachdem ich beim letzten Mal ja so verklausuliert über den Herbsthauch gesprochen habe, mache ich es diesmal ganz direkt. Alles Gute zur Hochzeit, lieber Luis.
Ja, recht herzlichen Dank. Korrekt, wir hatten diesen Monat Hochzeitstag.
Ja, ja, und nicht mit den ersten. Ja. Ich habe ja gelernt, das ist eine türkise Hochzeit. Türkis ist jetzt in österreichischen politischer Farbe jetzt ein wenig, sage ich mal, belegt, ja, eintönig belegt. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Abend, Tag, Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Und ich musste die Farbe natürlich auch selber nachschlagen. Die hatte ich jetzt nicht auf Tasche, aber im Rahmen der Hochzeitstage steht Türkis natürlich schon für eine gewisse Kontinuität. Konkret, es war der 18. Hochzeitstag. Also vor dem Hintergrund, wir sind jetzt quasi als Paar volljährig.
Ja, die Volljährigkeit braucht man ja auch meistens beim Abschließen von Bankgeschäften. Und da möchte ich noch eine Anmerkung vom letzten Mal von unserer 9. Folge über den Fall von Lehman Brothers kurz anmerken, nämlich: Du hast über das Landeshypothekenbankentum gesprochen und solches existiert natürlich auch in Österreich. Und da gibt es sogar in meinem Heimatbundesland, und unsere treuen Hörer wissen ja schon, das Burgenland, eine ganz interessante Episode über die sogenannte Bank Burgenland. Jedoch, diese wäre wirklich eine eigene Geldgeschichte fort. Ich glaube, da müssten wir so irgendwo den Fokus legen in Richtung Regionalpleiten, Stilblüten in den 90er Jahren. Nämlich das Burgenland hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das Landeshypothekenbankentum ein durchaus wichtiger Pfeiler in der österreichischen Immobilienfinanzierung ist. Und man wird ja auch sehen, wie es da natürlich diesen vorwiegend eben in Bundeslandbesitz stehenden Banken ergehen wird. Gut, das war eigentlich meine Anmerkung. Wie steht's bei dir, Luis? Hast du neue Informationen, neues Feedback bekommen oder wie du so gerne sagst, Resonanz aus unserem Hörerkreis?
Das tatsächlich nicht, aber ich habe einen aktuellen Programmhinweis in eigener Sache. Wer die Geldgeschichten regelmäßig hört und sich eventuell noch an Folge 2 erinnert, da habe ich ja berichtet über den Aufstieg und Niedergang der Stadt Einbeck, das Biercluster und pulsierende Innovationszentrum im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit. Und ganz aktuell bei mir auf dem Blog bzw. Podcast eine Interviewfolge mit der kaufmännischen Leiterin der Einbecker Brauhaus AG, der Dorte Simon. Und da tauche ich mal ein mit ihr zusammen tatsächlich in den operativen Alltag einer vergleichsweise niedrig kapitalisierten Aktiengesellschaft und regionalen Brauerei. Also das war auch für mich sehr, sehr interessant, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Damit habe ich das Thema Bier abgehakt und damit bleibt natürlich noch das Thema Fußball. Und ich kann die Glückwünsche, die du an mich gerichtet hast, jetzt natürlich noch an Österreich zurückgeben. Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für die Endrunde der Europameisterschaft 2024 nach dem hart erkämpften 1:0 gegen den Fußballriesen Aserbaidschan. Sind jetzt die Österreicher auch dabei? Das freut mich persönlich natürlich. Ist ja auch nicht selbstverständlich. In dem Zusammenhang habe ich mich dann doch erinnert gefühlt an die EM 1992 und seinerzeit ist ja Österreich an den Fischern, Schafzüchtern und Postboten der Färöerinseln gescheitert, wenn ich mich recht entsinne.
Da hast du vollkommen recht, lieber Luis. Und ich kann mich auch an ein wunderbares Finale erinnern, das ja Dänemark gewonnen hat. Dennis Steinermeid. Ich glaube, ich stand damals im Finale, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, das stimmt. Ich weiß sogar noch, in welcher Bonner Kneipe ich das Finale geguckt habe und dann etwas enttäuscht von dann gezogen bin. Ja.
Na wunderbar, dass wir uns jetzt gegenseitig das Salz in offene Wunden oder in bereits verschlossen gedachte Wunden gestreut haben. Mit Fußball klappt das immer wieder gut. Vielleicht brauchen wir danach ein virtuelles Bier. Ja, aber ich habe auch noch ein Thema, bevor wir in die 10. Geldgeschichte springen, nämlich ein Feedback. Ja, nicht nur ein Feedback, sondern diesmal auch mehrere Feedbacks zur letzten Folge vom Fall von Lehman Brothers, die einerseits inhaltlich sehr gutiert wurde, aber andererseits, was das Format betrifft, da auch Fragen aufkamen, ob nicht so eine Themenfolge, ja, mit einem Schwerpunktthema pro Geldgeschichte, was wir in Zukunft auch weiter quasi als Standardformat fortführen mögen. Ich sage, wir nehmen mal das Thema auf als Idee. Heute, gerade heute, aber nicht nur heute, werden wir noch im Jahr 2023 zu unserem Ursprungsformat zurückkehren, nämlich zwei kurze, in unserem Ermessen natürlich kurze, Geldgeschichten pro Folge. Doch bevor wir uns in die wechselhafte Geschichte des Bell-Monopols eintauchen, möchte ich dich kurz was fragen. Denn wenn ich es richtig im Kopf behalten habe, wenn wir schon beim Thema Fußball sind, ja, hast du auch eine nähere Verbindung zu Hamburg in der Vergangenheit gehabt. Stimmt das?
Ja, das ist korrekt. Ich war dort mehrere Jahre stationiert und wo wir auch das Thema Hochzeitstag hatten, da habe ich auch meine Frau kennengelernt.
Du wirst dich jetzt aber nicht wundern, warum ich das Thema wechsle, ja? Nämlich Richtung Fußball, ja? Nämlich in meiner doch eher aufregenden Lebensphase als praktizierender Groundhopper. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen soll, aber jemand, der halt oft in Fußballplätze oder vorwiegend wohin fliegt, um Fußballplätze anzuschauen, also beziehungsweise auch Fußballstadien, habe ich natürlich auch mehrmals die Hansestadt besucht. In dem Fall alle drei Stadien, ja? Nicht nur der HSV und St. Pauli, sondern auch Altona. Aber im konkreten Fall geht es um den FC St. Pauli. Warst du einmal am Millerntor, Luis?
Ich war in der Tat öfter am Millerntor und am Heiligen Geistfeld. Da findet ja auch immer der Hamburger Dom statt, also eine Kirmes. Auch im Stadion war ich bisweilen und ich erinnere mich tatsächlich auch an einen Ausflug meinerseits in Richtung Innenstadt, wo ich tatsächlich bei St. Pauli Landungsbrücken ausgestiegen bin und nicht mehr, also in der U-Bahn und nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es genau der Tag war, wo Hamburg gegen St. Pauli gespielt hat. Das Spiel war gerade zu Ende und von der einen Seite wurde die U-Bahn-Station von HSV-Fans geflutet und von der anderen von St. Pauli-Fans, die sie natürlich bestens verstanden haben. Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ähnlich wahrscheinlich wie Rapid und die Austria hier in Wien. Eventuell an deinen Besuchen innerhalb des Stadions, Luis, kannst du dich vielleicht aber auch an die Begleitmusik beim Einlauf der beiden Mannschaften vor dem Ankick erinnern?
Ach, das ist jetzt tatsächlich zu lange her. Die habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Nee.
Das ist nämlich das Legendäre von AC/DC und damit haben wir auch wieder ein Lied für unsere Spotify-Liste. Ja? Oh. Hell's Bells. Und treffend dazu sprechen wir zwar heute nicht über die Hölle, ja, aber über die Bells, also die Glocken. Nämlich die markieren den Startpunkt unserer Geldgeschichte. Ich werfe den Fluxkompensator unseres DeLorean DMC-12 an und wir reisen zurück in das Jahr 1876. Nach mehreren Versuchen ließ der aus dem schottischen Edinburgh stammende Alexander Graham Bell am 14. Februar, eben 1876, den Anwalt und Finanzier Gardiner Green Hubbard mit einem Patentantrag für ein neues Telefon zum Amt marschieren. Interessanterweise nur 2 Stunden später versucht ein anderer Erfinder namens Elijah Gray ebenfalls ein Telefon beim Patentamt anzumelden. Im Gegensatz zu Bell, der mit seinen Experimenten noch nicht zu seinem Ziel gekommen war und auch daher diesen Patentantrag entsprechend vage formulierte, beschrieb Gray sein Telefon in einer sehr, sehr detaillierten Schrift. Er hatte bereits 1875 mit dem Versuchen der elektrischen Übertragung von Tönen begonnen. Später erst zeigte sich, dass Bells Patentanmeldung überhaupt nicht funktionieren konnte in der Praxis. Doch er war in Eile, denn es war auch ihm bekannt, dass eben auch mehrere andere Erfinder an Telefonen arbeiteten. Wohl umso verbitterter muss die erste Enttäuschung von Gray gewesen sein, als er erfuhr, dass eben gerade 2 Stunden davor Bell mit dem Patent ins Amt einmarschierte. Beziehungsweise nicht Bell, sondern eben der Finanzier Green Hubbard. Übrigens, ein Vorläufer wurde in deiner heutigen Heimatstadt Göttingen entwickelt, nämlich 1833 setzten Karl Friedrich Gauss und Wilhelm Eduard Weber die Übertragung von kodierten Signalen über elektrische Leitungen in der Praxis um. Das Telefon, quasi in späterer Form, wie wir es kennen, wäre ohne die elektrische Übertragung von Zeichen nicht möglich gewesen. Jetzt sind wir aber im Jahr 1876 und 3 Wochen später, wir haben den 7. März, und Bell erhält das Patent für sein Telefon. Ihm kam eben dabei zugute, dass wenige Jahre zuvor erst das Patentamt den Verzicht auf die Vorlage eines funktionierenden Modells zum Patentantrag beschlossen hatte. Es geistern auch Gerüchte um oder Spekulationen, dass dieser Umstand Gray nicht bekannt war. Dieses Patent, das ihm jetzt, also Bell, zugesprochen wurde, hatte einen unschätzbaren Wert. Bell konnte alle anderen Konkurrenten die Aktivitäten auf dem Gebiet des Telefons untersagen. Die mächtige und damals größte Telegrafengesellschaft, Western Union Telegraph Company, die interessanterweise Elijah Gray unter Vertrag hatte, sah sich gezwungen, in Reaktion auf die Patenterteilung an Bell, einen nicht weniger bekannten Thomas Edison, damit zu beauftragen, ein anderes Telefongerät als das von Bell zu entwickeln. Und ja, es handelt sich bei besagter Western Union gerade um das Unternehmen, das heutzutage für ihre, ja, nicht gerade gebührenschonenden Geldüberweisungen ins Ausland bekannt ist. Doch so leicht gab sich Gray bzw. Western Union nicht geschlagen. In insgesamt fast 600 folgenden Prozessen konnte Bell, dessen Anteil an der Erfindung des kommerziellen Telefons zur Debatte stand, sich erfolgreich behaupten, da die Gerichte sich meistens eben darauf beriefen, dass Bell nun mal als erster, wenn es auch nur 2 Stunden waren, das Patent erhalten hatte. Die Ursache des Patentstreits lag wohl in erster Linie darin, als Bell bei der späteren praktischen Ausführung seines Telefons unter anderem einen regelbaren Widerstand verwendete, der nicht in seiner vage formulierten Patentschrift aufgeführt war, wohl aber in Elijah Grays Antrag ausführlich vorkam. Es kamen Gerüchte auf, dass eine illegale Verbindung zwischen Bell und dem Patentamt bestand. Ein Beamter soll sich sogar selbst der Bestechung beschuldigt haben, jedoch schenkte man seiner Aussage wohl wenig Glauben. Hinter Bell standen mit besagten Gardiner Hubbard und dem wohlhabenden Geschäftsmann Thomas Sanders die zwei maßgeblichen Protagonisten, die die Entwicklung am sogenannten harmonischen Telegrafen finanziell vorantrieben. Im Februar 1875 gründeten sie bereits die Bell Patent Association, welche die Experimente von Alexander Graham Bell monetär ausstattete und im Gegenzug eine Beteiligung an späteren Erträgen vorsah. Interessanterweise waren auch die Bande familiärerseits eng, denn im Juli 1877 heiratete Bell die taube Tochter seines Geschäftspartners Hubbard, die er einst als Taubstummenlehrer kennengelernt hatte. Und ebenso im Juli desselben Jahres 1877 gründete Bell zusammen mit seinen beiden Geschäftspartnern und unter Beteiligung seines Assistenten Thomas Watson die Bell Telephone Company. Als Direktor der Bell Telephone Company bemühte sich eben Bells Schwiegervater Gardiner Hubbard, der ein formidables Netzwerk zu Politeliten und einflussreichen Wirtschaftskreisen unterhielt, mit großem Einsatz um die Verbreitung des Telefons unter Bells Patent. So hatte beispielsweise Präsident Grant Hubbard als Sonderbeauftragten für den Transport der Post mit der Eisenbahn ernannt. Zudem vermittelte Hubbard mit Theodore Weil den späteren äußerst erfolgreichen Geschäftsführer für die Bell Telephone Company. Nicht ganz überraschend war der Bedarf an Telefonapparaten aber zunächst sehr gering. Große Absatzschwierigkeiten drängten die Lenker des noch jungen Unternehmens zu dem Schritt, dass sie schließlich ihre Patente der Western Union für 100.000 US-Dollar zum Kauf anboten. Western Union lehnte ab, was sich als schwere Fehlentscheidung herausstellen sollte. In den 1880er Jahren drehte sich der Wind für Bell Company und es ging rasant vorwärts. Im April 1880 erfolgte eine Fusion mit der American Speaking Telephone Company und im Jahr darauf hatte das Unternehmen, welches nun den Namen American Bell Telephone Company führte, bereits eine Mehrheitsbeteiligung an der Western Electric Company erworben, die ursprünglich auch zur Western Union gehörte. Wie erwähnt, nur 3 Jahre zuvor hatte Western Union das Angebot von Gardiner Hubbard ausgeschlagen, alle Rechte am Telefon um 100.000 Dollar zu erwerben. 1885 wurde die American Telephone and Telegraph Company, kurz AT&T, in New York als Tochterunternehmen gegründet, um die Fernverbindungslinien quer durch die USA für das Bellsche System zu erobern und das erste Fernsprechnetz des Landes zu betreiben. Wieder nur 4 Jahre später, 1889, wurden sämtliche Geschäftsaktivitäten der American Bell Telephone Company zur AT&T transferiert, da Gesetze im Bundesstaat Massachusetts das aggressive Wachstum verhindert hätten. 10 Jahre später kaufte im Übrigen AT&T das Anlagevermögen von American Bell komplett auf. So, nach und nach eignete sich das aufstrebende Telekommunikationskonglomerat alle Unternehmen an, die Rechte an der Bell-Telefontechnologie besaßen. Und somit baute sich natürlich dann auch schrittweise das Unternehmen eine Monopolstellung auf. Die erworbene Western Electric wurde zum Hardware-Lieferanten für das wachsende Bell-System. Zusätzlich wurde Western Electric auch die zentrale Beschaffungsgesellschaft für den AT&T-Konzern. Nicht von ungefähr enthielt der Firmenname von Western Electric den Zusatz Manufacturing and Supply Unit of the Bell System. Und in Verbindung mit dem Ausbau der Monopolstellung von AT&T entwickelten sich auch die Geschäfte von Western Electric äußerst erfolgreich. Nämlich alle Kunden von AT&T erhielten die technische Ausrüstung für Telefon, Schaltungen, Steckverbindungen und Verkabelung auf Mietbasis von eben AT&T. Die Nutzung von selbst gekaufter Technik war nur nach Genehmigung, richtig, durch AT&T und gegen eine laufende Gebühr möglich. Der alleinige Lieferant für Technik war eben Western Electric und in der Blütezeit, das gilt so bis in den 1970er Jahre, verfügte Western Electric über mehr als 20 Werke in den Vereinigten Staaten. Die produzierten Geräte galten als sehr robust und langlebig. Erst als Folge der Zerschlagung des AT&T-Monopols Anfang der 1980er Jahre änderte sich die Geschäftspraxis und der Markt für Telefonhardware öffnete sich auch für Drittanbieter. Dazu später aber noch mehr. AT&T war im wahrsten Sinne ein vertikal integriertes Unternehmen, das viele Jahre lang seine beträchtliche Macht ausspielte, um kleinere regionale Unternehmen zunächst zu schikanieren und sie schließlich auch später dann zu übernehmen. Als AT&T im Laufe des 20. Jahrhunderts daran arbeitete, seine Kontrolle über das landesweite Telefonsystem zu konsolidieren, wurde das Unternehmen zum Ziel mehrerer Monopol- und Kartellklagen. Bereits ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, 1913, erklärte sich AT&T unter Androhung des Justizministeriums bereit, seine Mehrheitsbeteiligung am einstigen Erzrivalen Western Union, die man über die letzten Jahre erwarb, zu verkaufen. Außerdem enthielt der Vergleich mit der US-Administration, der als Kingsbury Commitment bekannt ist, die Auflage, dass vor dem Erwerb weiterer unabhängiger Telefongesellschaften die Genehmigung der Regierung einzuholen sei. Zu den weiteren wichtigen Meilensteinen gehörte sicherlich die Entscheidung der Eisenhower-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Kartellklage gegen den Giganten fallen zu lassen. AT&T wurde erlaubt, seinen Produktionszweig, also die Western Electric Company, zu behalten. Allerdings musste sich das Unternehmen im Gegenzug aus dem Computergeschäft heraushalten. In den folgenden 20 Jahren baute AT&T sein Telefongeschäft weiter aus und erreichte schließlich 90% der Haushalte in den Vereinigten Staaten. Zu dieser Zeit hatte AT&T die Kommunikationsinfrastruktur der USA weitgehend unter seiner Kontrolle gebracht. Doch am Zenit der wirtschaftlichen Prosperität zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Die Federal Communications Commission, das ist die unabhängige Bundesbehörde für das Kommunikationswesen, vermutete, dass AT&T die Monopolgewinne ihrer Tochtergesellschaft Western Electric zur Subventionierung der Kosten ihres Netzes verwendete, was gegen das damalige US-Kartellrecht verstieß. Der Fall wurde 1974 unter dem Titel United States vs. AT&T vom Justizministerium der Vereinigten Staaten eingereicht. Diametral zur öffentlichen Meinung stand die Binnenperspektive der Belegschaft bzw. des Managements des Telekommunikationsgiganten. Auf großen Schildern in den Arbeitsstätten verlieh der Konzern seiner Haltung eindeutigen Ausdruck. Ich versuche das Ganze jetzt aus dem Englischen originalgetreu wiederzugeben. Zitat: In unserem Land sind zwei riesige Giganten am Werk. Beide haben einen erstaunlichen Einfluss auf unser tägliches Leben. Der eine Gigant hat uns das Radar, das Sonar, das Fernschreiben, den Transistor, Hörgeräte, Tonfilme und das Telefon beschert. Der andere hat uns den Bürgerkrieg, den Spanisch-Amerikanischen Krieg, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, zweistellige Inflationsraten, zweistellige Arbeitslosenzahlen, die große Depression, die Ölkrise und das Watergate-Fiasko beschert. Raten Sie mal, wer jetzt versucht, dem anderen zu sagen, wie er seine Geschäfte führen soll. Zitat Ende. Um den fast 8 Jahre dauernden Prozess zu beenden, einigte sich schließlich AT&T auf eine freiwillige Zerschlagung des Konzerns. Man erklärte sich bereit, das lokale Geschäft in 7 kleinere regionale Betreibergesellschaften, die sogenannten Baby Bells, aufzuteilen. Diese nun unabhängigen Regional Bell Operating Companies, eben die besagten Baby Bells, würden lokale Dienste anbieten und nicht mehr direkt mit Geräten der AT&T-Tochter Western Electric beliefert werden. Der Veräußerungsprozess dauerte insgesamt 2 Jahre und als er 1984 abgeschlossen wurde, behielt der einstige Monopolist AT&T noch das Ferngesprächsgeschäft, die Forschungsschmiede Bell Laboratories sowie Western Electric, beziehungsweise deren operativen Aktivitäten wurden ja später in der neu gegründeten Gesellschaft AT&T Technologies gebündelt. Das nationale Telefonbuch Yellow Pages, wahrscheinlich vergleichbar mit den gelben Seiten in Österreich und ich glaube auch in Deutschland gibt es die ja nach wie vor, sowie die Markenrechte an der Bell-Marke erhielten die 7 Baby Bells. Der verursachte Buchwertverlust für AT&T belief sich auf sage und schreibe 70%. Eine amüsante Notiz am Rande, aufgrund der Diskrepanzen zwischen den Preisen der alten AT&T-Aktien und der neu begebenen Aktien, konnten die Anleger sogenannte risikofreie Gewinne, das waren also Arbitragegewinne, erzielen. Am spektakulärsten war jener von Edward Thorpe, der mit dem damals größten Block-Trade an der New York Stock Exchange 2,5 Millionen Dollar verdiente. Bekannt ist der Thorpe durch seine veröffentlichte Untersuchung, in der er das Kartenzählen als eine erfolgreiche Strategie für Blackjack beschrieb. Nämlich zum ersten Mal wurde darin ein mathematisches Konzept entwickelt, das dem Spieler tatsächlich einen Vorteil gegenüber dem Casino brachte. Nun zurück zum Zusammenbruch. Nämlich dieser führte auch anfangs zum gewünschten Anstieg des Wettbewerbs auf dem Telekommunikationsmarkt für Ferngespräche. Eine Folge der Aufspaltung war, dass die Tarife für Ortsgespräche, die früher durch die Einnahmen aus Ferngesprächen subventioniert wurden, schneller aber stiegen als die damalige Inflationsrate. Die Ferngesprächstarife hingegen sanken aufgrund, ja, Wegfalls der Subventionierung, aber eben auch aufgrund des verstärkten Wettbewerbs. Die Regulierungsbehörde FCC, also die Federal Communications Commission, führte dann später auch ein System für Zugangsgebühren ein, bei dem die Fernnetze, die teuren Ortsnetze, sowohl für den Beginn als auch für die Beendigung eines Anrufs bezahlten. Auf diese Weise wurden die impliziten Subventionen des Bell-Systems nach der Zerschlagung des Monopols explizit. Diese Zugangsgebühren wurden zu einer Quelle heftiger Kontroversen, da eben ein Unternehmen nach dem anderen versuchte, das Netz zu arbitrieren und diese Gebühren zu umgehen. AT&T durfte nach der Aufspaltung in den Computermarkt einsteigen. Dies war ihnen ja in den 1950er Jahren noch untersagt geblieben. Der damalige Marktführer IBM sollte neuen Gegenwind spüren. Am Ende war es aber wahrscheinlich nicht mehr als bestenfalls ein laues Lüfterl. Nämlich die Strategie des Unternehmens nach der Aufspaltung ging nicht so auf wie geplant. Der Versuch, die Computersparte AT&T Computer Systems in das Computergeschäft einzusteigen, eben scheiterte. Und es war schnell klar, dass Western Electric ohne die garantierten Kunden, die das Bell-System früher eben bereitgestellt hatte, nicht mehr rentabel war. 1995 gliederte AT&T seine Computersparte und Western Electric aus, genau wie es eben auch die Regierung ursprünglich im Jahr 1974 angefordert hatte. Anschließend stieg AT&T wieder in das lokale Telefongeschäft ein, aus dem es sich nach der staatlich verordneten Zerschlagung noch zurückgezogen hatte. Mit dem Aufkommen des Internetzugangs per Einwahl war dieses Geschäftssegment in den frühen 1990er Jahren wesentlich lukrativer geworden. Trotz der strategischen Um- und Neuorientierungen war es um die Eigenständigkeit des einstigen Branchenprimus bald geschehen. Das einstige Babyglöckchen Southwestern Bell Corporation bzw. SBC Communications übernahm im Jahr 2005 für ca. 16 Milliarden US-Dollar die einzige Muttergesellschaft AT&T. Dazu schnappte sich gleich SBC auch den Namen und das an der New Yorker Börse gebräuchliche, fast schon legendäre Ticker-Symbol, das T, unter welchem noch heute die aktuellen Kurse des einzigen Monopolisten abgerufen werden können. Am Ende, bevor ich zu den Lektionen komme, auch noch ein kurzer Exkurs. Der nach Marktkapitalisierung größte Telekommunikationsanbieter Kanadas namens Bell Canada Enterprises oder kurz BCE trägt als letzter Vertreter des Bell-Systems, wie es der Firmenwortlaut unschwer vermuten lässt, den Namen des Gründervaters Alexander Graham Bell. Vom BCE musste sich AT&T übrigens bereits vor der Zerschlagung des Konzerns trennen. Die Abspaltung des kanadischen Geschäfts erfolgte in den 1970er Jahren. Kommen wir schlussendlich zu den Lektionen als Moral dieser Geldgeschichte. Wie einst das Rockefeller-Imperium um den Ölkonzern Standard Oil zerschlagen wurde, dient auch der AT&T-Fall für eine Vorlage, vielleicht für neue Kartellklagen. So wurde ja im Fall von Microsoft um die Jahrhundertwende bzw. Jahrtausendwende als Anspielung an die Baby Bells über die sogenannten Baby Bills gesprochen, in Anlehnung eben auch an den damaligen CEO von Microsoft, Bill Gates. Die Baby Bills sind ein Spitzname für kleinere Unternehmen, in die Microsoft hätte aufgeteilt werden sollen, wenn Microsoft eben zur Konzernauflösung gezwungen worden wäre. Denn im Jahr 1999 verurteilte man den Technologiegiganten wegen des Verstoßes gegen das Kartellrecht und im Jahr 2000 ordnete zunächst ein Richter tatsächlich die Aufteilung von Microsoft in kleinere Unternehmen an, aber bereits 2001 wurde eine Einigung erzielt, die es Microsoft ermöglichte, als einzelnes Unternehmen fortzubestehen. Insofern darf man mit Spannung auf die durch das US-Justizministerium eingebrachte Antitrust-Klage gegen den Suchmaschinenmonopolisten Google bzw. des dahinterstehenden Mutterkonzerns Alphabet geblickt werden. Zweitens, die Zerschlagung des Bell-Systems in 7 regional operierende Unternehmen und der Mutter war anfangs ein Katalysator für den Wettbewerb. Doch folgte knapp ein Jahrzehnt später bereits die Trendwende in Richtung stärkerer Konsolidierung innerhalb der Branche. Befeuert wurde diese Entwicklungen durch eine Reform in den 1990er Jahren, dem Telecommunications Act. Und wie unsere aufmerksamen Hörer der letzten Geldgeschichte wohl richtigerweise vermuten, trug sich diese Reform im Rahmen des Deregulierungsprogrammes der Demokraten unter Präsident Bill Clinton zu. Es wurde behauptet, das Gesetz würde den Wettbewerb fördern. Stattdessen war das Gegenteil der Fall. Es kam zu Fusionen und anstatt, dass sich die etablierten Ortsnetzbetreiber gegenseitig bedrängen. Vor Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 1996 besaßen die 4 größten etablierten Ortsnetzbetreiber weniger als die Hälfte aller Leitungen im Lande, während 5 Jahre später die 4 größten lokalen Telefongesellschaften etwa 85% des Marktes besaßen. Am Ende blieben ja auch nur von den 8 Bells-Unternehmen die 2 maßgeblichen Branchengrößen als Mobilfunknetzbetreiber übrig. Das sind AT&T und Verizon, die noch heute zusammen knapp 3/4 des Marktanteils vereinnahmen. Und zum Abrunden, die dritte Lektion, die ich aus der näheren Auseinandersetzung mit dem Bell-Fall ziehe, nämlich manche Branchen bzw. Geschäftsmodelle weisen durch ihre spezielle Charakteristik unterschiedliche Herausforderungen für das freie Wirken der Marktkräfte auf. Insbesondere der Telekommunikationssektor ist geprägt von einem hohen Kapitalbedarf. Um die zugrunde liegende Infrastruktur entsprechend der regulatorischen Vorgaben zu betreiben, aber eben auch weiterzuentwickeln. Nämlich dazu gesehen sich natürlich ja auch im Geiste des technologischen Wandels daraus erwachsene Anforderungen an beispielsweise die Weiterentwicklung des Netzwerks, ja, sei es jetzt LTE, 5G oder 5G Plus, ja, oder was dann auch alles in Zukunft auch kommen mag. Das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft und diese Branche ist in gewisser Weise natürlich im freien Wettbewerb damit auch behindert, denn in vielen Fällen kommt es dann zur Bildung von Oligopolen. Andere Exemplare für solche Oligopole wären in Kanada zum Beispiel das Bankensystem oder für Nordamerika allgemein gesprochen die Eisenbahnbranche. Gut, das zur Geschichte von Bell Systems bzw. die Zerschlagung eines der größten Monopole in Nordamerika.
Sehr interessant, Clemens. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist im Rahmen der Zerschlagung und im Prinzip der Ausgliederung dieser Regionalgesellschaften, haben denn die Bestandsaktionäre dann zusätzlich neue Aktien dieser Regionalgesellschaften eingebucht bekommen oder wurden die quasi teilenteignet?
Das müsste ich sogar jetzt noch einmal nachrecherchieren, aber wenn ich es richtig gelesen und interpretiert habe, war es so, dass man eine Barabfindung bekam. Ja? Also je nachdem, wie der Buchwertverlust natürlich auch berechnet wurde, aber müsste man noch einmal nachrecherchieren, weil ich glaube, dass du dann von 7 regionalen Unternehmen plus deine alten Aktien von AT&T hieltst. Ja, das wäre interessant.
Gut, ich meine, wir hatten ja in Deutschland auch ein Riesenkartell, was die Telekommunikation angeht. Das hieß seinerzeit Bundespostministerium. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war. Und das wurde 1997 dann aufgelöst. Einer der wenigen Fälle, wo tatsächlich ein Ministerium mal obsolet wurde und aufgelöst wurde. Und das hat ja auch in Deutschland dazu geführt, dass die Tarife ja wirklich dramatisch gesunken sind, also die Entgelte, wobei ja die Aufrechterhaltung dieses staatlichen Monopols ja immer damit begründet wurde, mit der viel zitierten alten Dame, die sich ja auch noch leisten können soll, immer ihre Verwandten anrufen zu können. Und natürlich gab es danach eben auch diesen Technologieschub und man muss natürlich auch sagen, wer sich daran erinnert, analog zur Post übrigens dann auch, der Wandel letztendlich von einer Behörde mit Beamten schon zu einem serviceorientierten Unternehmen. Aber ich denke mal, das war wahrscheinlich in Österreich ähnlich, oder?
Ja, genau. Ja, in Österreich hast du das eigentlich eins zu eins so gelagert gehabt wie in Deutschland. Und ich meine, ein Thema, was man sich auch im Hinterkopf behalten soll, natürlich die Dimension der Vereinigten Staaten. Ja, das ist natürlich ähnlich wie auch beim Eisenbahngeschäft natürlich immer in Betracht zu ziehen. Diese Infrastruktur, die da, diese kritische Infrastruktur auch, ja, die da erhalten ist, hat natürlich schon auch eine gewisse, sage ich mal, hat der Staat einen gewissen Faible auch dafür, sich das Ganze sehr nah zu halten. Ja, und das sieht man ja auch heutzutage noch, wenn die sogenannten Infrastrukturen in eben diese kritischen Infrastrukturen, zu denen ja auch das Finanzwesen zum Teil zählt, ja, dass da, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja Deutschland ja auch noch immer einen Anteil an der Commerzbank, ja, aus einer Stützungsaktion. Ja. In Österreich ist es ja so, dass man tatsächlich der österreichischen Post aufoktroyiert hat, ich nenne das einmal ganz so salopp, ja, eine eigene Bank zu gründen, dass es zumindest eine Bank gibt in Österreich, die ganz klar im Mehrheitseigentum indirekt natürlich dem Staat zuzurechnen ist.
Magst du noch ein bisschen was zu deinen Quellen erzählen?
Zu Literaturempfehlungen. Also ich habe hier selbst ein Buch mir bestellt und auch noch bekommen. Es ist eine Neuauflage aus dem Jahr 2003, nämlich von Peter Tamman, The Fall of the Bell System, ursprünglich 1987, also genau 3 Jahre nach Umsetzung des Kartellurteils geschrieben. Alternativ dazu, weil es auch mehrfach zitiert wird, aber ich nicht gelesen habe, von Steve Cole, The Deal of the Century, The Breakup of AT&T, erschienen im Jahr 1986. Und interessante Literatur, die auch öffentlich als PDF verfügbar ist, und wir werden den Link dazu teilen in den Notizen zu dieser Geldgeschichte, ist über den damaligen Richter Harold Green, ja, der hat quasi seine Biografie auch festgeschrieben und auch seine Sichtweisen auf dieses sehr, sehr spektakuläre Urteil. Und wen es auch interessiert und zu BCE, also zu Bell Canada Enterprises interessiert ist, darüber habe ich selbst auf meinem Blog geschrieben, so quasi auch Werbung in eigener Sache, ja, aber mich natürlich dem Unternehmen aus einer Sicht des Privatinvestors bzw. Privatanlegers genähert. Na gut, von den sehr, sehr flotten 1980er Jahren nun in eine Dekade weiter oben, in den 90er Jahren. Da ging es ja auch ziemlich rund, nicht nur in den einzelnen Branchen, sondern auch was die Börse betrifft. Und lieber Louis, ich glaube, du hast uns da was Spannendes mitgenommen.
Auf jeden Fall, denn für unsere zweite Geldgeschichte, da begeben wir uns mit unserem DeLorean DMC-12 zurück in die jüngere Vergangenheit zu einem ganz einschneidenden Börsenereignis vor genau 25 Jahren und dessen Zeitzeuge war ich. Dieses Ereignis habe nicht nur ich, zumindest temporär, schmerzhaft zu spüren bekommen. 4 Buchstaben, die in die Börsengeschichte eingegangen sind, LTCM. Und lieber Clemens, das sagt dir ja sicherlich auch noch was. Long-Term Capital Management, ein Hedgefonds, der fast pleite gegangen wäre und die exorbitant hohen Folgekosten, die konnten am 23. September 1998 gerade noch abgewendet werden. Diese LTCM-Krise als solche ist in die Literatur eingegangen, die ist aber nicht nur jetzt finanzhistorisch interessant, sondern auch ein anschauliches Beispiel für das bekannteste Federvieh im Börsenzoo neben Bulle und Bär, nämlich den schwarzen Schwan. Und philosophisch führt uns der Chart des LTCM zur alles entscheidenden Frage: bei einer stetigen Entwicklung in einem chaotischen Umfeld bzw. in einem komplexen System, wann ist Thanksgiving oder auf den deutschsprachigen Raum übertragen, wann ist St. Martin? Und hier spiele ich auf die sogenannte Truthahn- oder eben Martinsgans-Illusion an. Also die Tatsache aus der Perspektive eines Truthahns oder Martinsgans, dass ich eben über viele, viele Jahre in einem sehr positiven Kontext groß werde, eine Hand habe, die mich immer füttert, ich habe es immer schön warm, ich nehme an Gewicht zu und diese positive Entwicklung, die nimmt dann ein sehr, sehr abruptes Ende eben am Tag vor Thanksgiving bzw. St. Martin. Vorab ein kurzer Blick, was ist überhaupt ein Hedgefonds? Ein Hedgefonds ist als solcher erstmal juristisch nicht definiert, allerdings im finanziellen Sprachgebrauch, da versteht man darunter einen nicht öffentlichen Investmentfonds. Und in den USA sind die in der Regel als sogenannte Limited Partnership organisiert. Das heißt, das ist hier auf Deutschland übertragen eine Art Kommanditgesellschaft. Ja, mit einem leitenden Einheit, operativ tätigen Einheit und dann eben Investoren, die sich da dran flanschen. Und die Hedgefonds, die richten sich in erster Linie an vermögensstarke Privatinvestoren und institutionelle Investoren. Es ist also Absicht, dass diese Hedgefonds nicht allgemein zugänglich sind. Aus dem Grund fallen die dann auch nicht, wie beispielsweise offene Investmentfonds oder ETFs, den üblichen Regulierungsvorschriften der Börsenaufsicht anheim. Das heißt also hier konkret in den USA, die Securities and Exchange Commission, die SEC, die fordert eben von den Publikumsfonds ein hohes Maß an Transparenz, bei den Hedgefonds eben nicht. Und über die Hälfte der amerikanischen Hedgefonds, die sind als Offshore-Fonds organisiert. Dies in erster Linie wegen Steuervorteilen und hier auch für Nicht-US-Investoren. Da besitzen die neben ihrem Stammsitz in den USA Zweigniederlassungen in Steueroasen, sogenannten wie den British Virgin Islands, Luxemburg, also aus Sicht der USA eben Steueroase, oder eben wie im Fall von LTCM auf den Cayman Islands. Nun ist der Begriff selber Hedgefonds eventuell etwas irreführend. Der suggeriert ja ein gewisses Maß an Sicherheit, an Absicherung, eben an Hedging. Das ist eben in sehr, sehr vielen Fällen gerade nicht so. Das heißt, die Anlegergelder, die werden nicht besonders risikoarm verwaltet. Ja, im Gegenteil, viele Hedgefonds, die agieren sehr spekulativ. Das heißt, die Anlagestrategien erfolgen unter dem Einsatz von Kreditinstrumenten im weitesten Sinne, zum Beispiel Rückkaufvereinbarungen, Shortpositionen, Leerverkäufe, Derivate oder auch die Aufnahme direkt von Fremdkapital, eben eine starke Hebelwirkung. Und das ist in vielen Fällen eben auch erforderlich, weil ich eben sehr kleine Gewinnmöglichkeiten habe und die ich erst hebeln muss, damit ich hier eine ansehnliche Rendite erziele. Das geht natürlich dann einher mit dem entsprechenden Risiko. Es gibt natürlich auch Hedgefonds, muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, die einen Total Return Ansatz fahren. Das heißt, die versuchen periodisch eine positive Wertentwicklung zu erzielen und Volatilität nach Möglichkeit zu glätten. Die kommen ihrem Namen noch am nächsten. Es gibt darüber hinaus, was den Anlagestil angeht, eine Klassifikation vom Internationalen Währungsfonds und der unterteilt die Hedgefonds in drei Klassen, sogenannte Makrofonds, die auf bestimmte makroökonomische Variablen wie Inflationsraten oder reale Wechselkurse etc. setzen. Daneben gibt es Global Fonds, die weltweit direkt oder indirekt in einzelne Unternehmen investieren. Und dann gibt es die sogenannten Relative Value Fonds und die haben sich hier eingeschossen auf relative Preisverhältnisse und deren Änderungen. Da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Kommen wir zur Geschichte des LTCM und die ist aufs Engste verknüpft mit der beruflichen Laufbahn von John Merriweather. Clemens, hast du den Namen schon mal gehört?
Ich muss jetzt zugeben, ich habe vorab einen Wikipedia-Artikel über die LTCM-Krise gelesen und da war der gute Herr natürlich auch verlinkt. Ich habe natürlich, neugierig wie ich bin, raufgeklickt und habe auch festgestellt, dass der gute Mann auch schon woanders involviert war davor, nämlich bei Salomon Brothers.
Ja, das ist korrekt. Und ich kannte den Namen, muss ich natürlich sagen, auch nicht, sondern erst im Rahmen der Recherche ist der Mann mir nochmal aufgefallen. Er wurde 1947 geboren und begann seine Karriere bei der Investmentbank Salomon Brothers. Und da stieg er rasch auf und war 1988 Vizepräsident. Und Salomon Brothers wiederum, die waren seinerzeit bekannt als Spezialist für Anleihen. Und Merriweather, der hatte auf der einen Seite natürlich selber viel Erfahrung gesammelt, galt aber auch wirklich als Experte für den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren. Und das sollte dann später auch wichtig werden für die Handelsstrategie des LTCM. Kleiner Exkurs, Salomon Brothers wiederum, die wurden 1910 gegründet von Arthur Herbert und Percy Salomon und die waren direkt in der Wall Street ansässig. In den 1970er Jahren, da war Salomon Brothers eine der weltweit größten Investmentbanken, beziehungsweise in den 1980er Jahren war das, entwickeln sie die ersten mit Immobilien besicherten Anleihen, also diese sogenannten Mortgage-Backed Securities. Da verweise ich nochmal auf die Folge 9 der Geldgeschichten im Zusammenhang mit der Lehman-Pleite. Da sollten die eigentlich bekannt sein. Später verlagerte sich Salomon Brothers aber komplett auf den Eigenhandel. Und jetzt kommt ein Punkt, der ist nämlich für die Geschichte wesentlich. Zu Beginn der 1990er Jahre, also 1990, 91, da war Salomon Brothers der Hauptbeschuldigte in einem Skandal. Da ging es um die Marktmanipulation für US-Regierungsanleihen. Also da sieht man schon, die waren schon eine große Nummer. Das ist ja nun auch nicht so ganz einfach, auf dem Markt da zu manipulieren. Die haben sogar, um hier die Strafe möglichst mild ausfallen zu lassen, in die Geschäftsführung den Warren Buffett berufen und am Ende haben die eine Strafe von 290 Millionen Dollar aufs Auge gedrückt bekommen. Hört sich heutzutage nicht viel an, allerdings damals war das noch eine ordentliche Stange Geld und Salomon Brothers wurde dadurch so geschwächt, dass sie dann von Travelers, auch ein Finanzunternehmen, 1997 aufgekauft wurden und Travelers wiederum diesen später fusioniert mit der Citigroup. Kommen wir zurück zu Meriwether und wie gesagt, der war schon sehr früh im Bereich Anleihen hier unterwegs, wurde dann auch zum Chefhändler und war dort bei Salomon Brothers extrem erfolgreich. Ein signifikanter Teil der Gewinne der Investmentbank, die gingen auf ihn und sein Team zurück und das führt dann auch wiederum zu seiner frühen Beförderung und seiner Haupthandelsstrategie, die bestand genau darin, Spreads auszunutzen auf den Bondmärkten. Also was sind genau Spreads? Spreads sind eben Preisdifferenzen, die sich eben durch gegenteilige Geschäfte hier ausnutzen lassen. Ich komme da nachher auch nochmal zu konkreten Beispielen. Also er war im Grunde ein Arbitrageur und er hat sich da nochmal eben auf die Arbitrage auf den Anleihenmärkten hier spezialisiert. Jetzt kam es allerdings im Jahr 1994 zu Unregelmäßigkeiten hier in der Abteilung von Meriwether. Und am Ende kam aber raus, die hatte wohl nicht er, sondern einer seiner Mitarbeiter zu verantworten. Aber da sein Arbeitgeber noch an den Nachwirkungen des Staatsanleihenskandals zu knabbern hatte und unter verschärfter Beobachtung der SEC stand, da wurde halt an Meriwether ein Exempel statuiert. Und da muss man auch noch dazu wissen, dass dieser ganze Skandal rund um die Manipulation von Salomon Brothers gerade erst publikumswirksam in Buchform gegossen und worden war und veröffentlicht wurde unter dem interessanten Titel Nightmare on Wall Street. Ja, 1993 wurde das Buch veröffentlicht. Und Meriwether verließ also Salomon Brothers als Bauernopfer und das war dann auch der Anlass für ihn, LTCM zu gründen, also seinen eigenen Hedgefonds. Und das fiel ihm jetzt auch gar nicht so schwer, die Infrastruktur aufzubauen, denn er hatte bereits in der Investmentbank eine ganze Reihe von hochkarätigen Akademikern hier in sein Team geholt und die gesamte oder fast die gesamte Gruppe, die folgte dem ehemaligen Chef. Gleiches gilt auch für den Einsatz von Computern. Die hat er schon sehr, sehr frühzeitig genutzt für Finanzmarktsimulationen, Backtests, statistische Auswertungen, Preisberechnungsmodelle und sowas. Und er war dann auch einer der Ersten, die Finanzwirtschaft oder das Investmentbanking letztendlich zusammengeführt hat mit der akademischen Wissenschaft und der Technik. Also das war so sein Steckenpferd. Dazu gesellten sich dann auch noch zwei Professoren zu LTCM, die auch noch eine Rolle spielen sollten, nämlich einmal der Robert Merton und der Myron Schools. Das waren zwei anerkannte Koryphäen auf dem Gebiet der Kapitalmarktanalyse. Auch noch recht bedeutsam, er gewann als weiteren Partner für LTCM den David Mullins. Und der war nicht nur ein Harvard-Ökonom, sondern, man höre und staune, von 1991 bis 1994, der 14. stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, also der Vertreter von dem Alan Greenspan. Vor seiner Amtszeit dort war er unter anderem hier für den George Bush, also den Älteren, im Finanzministerium Staatssekretär. Also wirklich eine ganz politisch exponierte Persönlichkeit. Und der Mullins, der hat dann den Staatsdienst verlassen, um dann sich dem Hedgefonds Long Term Capital Management anzuschließen. Und gerade die Personalie hat dem Fonds natürlich enorme Reputation zukommen lassen, gerade bei institutionellen Kunden. In der nächsten Phase wurde dann Eigenkapital eingesammelt, mehrere Milliarden US-Dollar. Aber logischerweise, das reichte natürlich nicht, um gerade im Arbitragehandel mit Anleihen hier gute Gewinne oder ausreichend hohe Gewinne nach Meinung von Meriwether einzufahren. Also nahm man großzügig Kredit auf. Da der Fonds schnell ganz gute Gewinne einfahren konnte, waren sehr viele Banken bereit, immer mehr Kapital locker zu machen. Und das haben die gemacht, obwohl es sich eben um einen Hedgefonds handelte, der sich eben nicht hat in die Bücher gucken lassen, eben mit der Begründung, naja, wir nutzen halt unsere eigenen Modelle und wir möchten natürlich nicht, dass hier Informationen nach draußen sickern. Das ist also rein zum Eigenschutz und zum Schutz unserer Anleger. Von daher gelang es dann eben dem LTCM auch, den Banken letztendlich ihre Bedingungen aufzudrücken, eben für Kredite. Das Risiko, dass der Fonds eingegangen ist, letztendlich, das konnten die Kreditgeber gar nicht so richtig von außen einschätzen. War aber anscheinend auch über lange Zeit gar nicht nötig, denn die Performance hat erstmal soweit gereicht und die war auch durch die Bank erstmal positiv und dazu kamen eben die akademischen Weihen. Interessanterweise ist der LTCM auch an zwei Einzelinvestoren herangetreten bei Gründung, die abgesagt haben. Und zwar haben die beiden den Fonds analysiert und dann gesagt, nee, also wir lehnen das Angebot ab, das ist uns doch alles zu riskant. Und diese beiden Investoren waren Warren Buffett und Charlie Munger. So, was hat jetzt der LTCM mit diesem ganzen Geld gemacht? Und im Prinzip hat der Meriwether dort weiter angesetzt, wo er in seiner Abteilung aufgehört hat. Und der LTCM, der hat eine Fülle von Handelsstrategien eingesetzt und dabei auf mathematische Modelle, komplexe mathematische Modelle zurückgegriffen, um eben Arbitragemöglichkeiten an den Finanzmärkten und insbesondere an den Anleihemärkten zu identifizieren. Also nach Maßgabe des Internationalen Währungsfonds haben die eben Relative Value Strategien betrieben oder auch genannt marktneutrale oder Konvergenzarbitrage. Ja. Das Prinzip bestand dabei im Ausnutzen kleiner Preisunterschiede der besagten Spreads. Das kann man sich am einfachsten vorstellen, wenn man sich eine, wenn man hier mal eine Aktie heranzieht. Nehmen wir mal als Beispiel die ABC AG. Ja, und die hat einmal eine Notiz in Frankfurt und einmal in New York. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, beispielsweise, dass wir da kleine Abweichungen in der Bewertung haben. Nehmen wir mal an, Dollar und Euro stehen 1:1, was den Wechselkurs angeht. Und jetzt notiert die ABC AG in Frankfurt bei 100 Euro und in New York bei 99,98 US-Dollar. Dann ist es für einen Arbitrageur ein lohnendes Geschäft, wenn er eben hier in New York die Aktie kauft und in Frankfurt gleichzeitig verkauft. Und dasselbe kann ich natürlich auch mit Anleihen machen und dasselbe kann ich auch über Derivate für beispielsweise Zinsen oder Zinsdifferenzen durchführen. Das heißt also, der Fonds hat sich darauf konzentriert, eben Preisdifferenzen zu identifizieren, die nach Maßgabe der mathematischen Modelle nicht gerechtfertigt sind und theoretisch allmählich verschwinden sollten. Und eine typische Transaktion seiner Zeit, das war beispielsweise der Kauf italienischer Staatsanleihen mit dem gleichzeitigen Verkauf kombiniert deutscher Anleihen bzw. des Bund-Futures. Also hier haben die dann eben auch mit Termingeschäften operiert und die haben dann eben damit darauf spekuliert, dass es im Rahmen der Euro-Einführung, die ja absehbar war, eben zu einer Konvergenz der Zinssätze kommt. In dem Jahrzehnt, in den 90er Jahren, was ja dann auch tatsächlich eintrat. Und die verdienten dann eben an dem Abschmelzen der Zinsdifferenz zwischen italienischen und deutschen Anleihen. Daneben waren die auch auf Swap-Märkten aktiv. Das heißt, auch hier haben die tatsächlich spekuliert auf den Rückgang der Spreads bei bestimmten Staatsanleihen. Und das Ganze haben sie auch noch regional diversifiziert, indem sie eben auch in Nordamerika, Asien und Europa aktiv waren. Also nahezu in der gesamten seinerzeit eben entwickelten Welt. Und insbesondere mit der Spekulation auf die Konvergenz der europäischen Zinssätze, da konnte der Fonds in den ersten Jahren beträchtliche Nettorenditen erzielen von jenseits der 40%. Gucken wir uns nachher nochmal im Detail an. Aus dem Startkapital von 1,3 Milliarden Dollar im Jahr 1994, also Anfang 94 sind die gestartet, wurden dann bis Ende 1997 7 Milliarden Dollar. Allerdings dann setzten rückläufige Spreads ein. Das heißt, also hier verringerten sich die Arbitragemöglichkeiten des Fonds und im Jahr 1997, da sank die Rendite auf 17% und lag erstmals seit Bestehen des Fonds unterhalb der Rendite US-amerikanischer Aktien. Aber immer noch eben deutlich positiv. Der Fonds schüttete in dem Jahr auch nochmal über 2 Milliarden US-Dollar aus, weil eben hier sich die Arbitragemöglichkeiten gerade im Anleihenbereich reduziert hatten. Ja, und dann passierte auch noch eine Stilblüte im Jahr 1997, im Prinzip auf dem Höhepunkt der charttechnischen Entwicklung von LTCM. Da erhielten Robert Merton und Myron Schools gemeinsam für die Entwicklung der sogenannten Black-Scholes-Formel zur Berechnung des fairen Optionspreises den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis. Also beim Wirtschaftsnobelpreis handelt es sich ja um den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften und nicht um einen Preis der Nobelstiftung. Der wird ja dann verliehen für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden, hatten wir ja gerade. Und die schwedische Reichsbank, die hat sich dann ab 1969 um die Wirtschaftswissenschaftler gekümmert. Und der Robert Merton, wie gesagt, der Marin Schools, die haben zusammen mit einem dritten Kollegen, nämlich Fischer Black, diese besagte Black Schools Formel entwickelt. Der Black, der war aber 1995 bereits verstorben und der Name Merton hat es nicht in den Formelnamen geschafft. Deswegen ist die Formel als Black Schools Formel bekannt. Und das ist natürlich dann die höchste Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaftler überhaupt. Das war dann schon der Ritterschlag für den LTCM. Am 1. Januar 1998 wies besagter Fonds bei einer Bilanzsumme von über 125 Milliarden US-Dollar ein Eigenkapital von gerade einmal 5 Milliarden Dollar auf nach den Ausschüttungen, die ich ja eben erwähnt hatte. Das heißt, wir haben hier einen Hebel von 25 zu 1 und das war selbst für einen Hedgefonds deutlich, deutlich überdurchschnittlich. Meistens, da ging der Hebel seinerzeit nicht über 2 zu 1 hinaus. Ja. Also hier deutlich übergehebelt und auch die Bilanzsumme des Fonds mit 125 Milliarden US-Dollar, die war viermal so hoch wie die des nächstgrößeren Hedgefonds. Und allein die Swap-Positionen, die der LTCM seinerzeit gehalten hat, die sollen etwa 5% des gesamten Weltmarkts ausgemacht haben. Die Krise begann dann bereits im Frühjahr 1998. Und warum? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Clemens, aber wir hatten ja im Jahr 1997 die sogenannte Asienkrise. Und da ist ja zu einer Kapitalflucht aus den asiatischen, insbesondere bei den sogenannten Tigerstaaten, aus den Aktien- und Anleihenmärkten gekommen. Das hat dazu geführt, dass eben viele Banken auch ihre Anleihepositionen abgestoßen haben. Das war denen dann zu riskant und somit wurden dann diese Anleihen von den Emerging Markets, also von den Schwellenländern, insbesondere von den asiatischen Schwellenländern, immer schwerer handelbar. Und innerhalb weniger Monate, und das war dann eben Anfang 1998, war der Markt für sogenannte Junk Bonds, also für hochverzinsliche bzw. riskante Anleihen, ausgetrocknet und da gab es fast keine Käufer mehr. Und das hat natürlich auch den LTCM getroffen. Erschwerend kam hinzu, dass der Fonds wegen seiner herausragenden Performance in den Vorjahren viele Nachahmer gefunden hat. Denn wer dann nicht rein investieren konnte, wie gesagt, war ja ein geschlossenes Investment, der versuchte zumindest das Portfolio nachzubilden. Das haben dann eben auch viele gemacht. Mit der Konsequenz, dass natürlich der Anlagenotstand in dem Bereich, in dem der LTCM tätig war, immer größer wurde und es natürlich auch immer schwieriger wurde, Gegenparteien zu finden. Ja, denn wenn ich in ein Geschäft eingehe, so ein Spread ausnutzen möchte, dann muss ich natürlich auch eine entsprechende Gegenpartei finden. Ja, und diesen Anlagenotstand, den haben die natürlich versucht, dann dadurch zu beheben, dass sie dann auf riskantere Märkte bzw. riskantere Instrumente ausgewichen sind, beziehungsweise auch in Bereiche, wo sie sich eben nicht so gut auskannten. Und dann ereignete sich jener schwarze Schwan, der dem LTCM das Genick brechen sollte. Und das war am 17. August 1998, denn da verkündete Russland die Abwertung des Rubels und die Restrukturierung seiner Anleihen. Und das war faktisch ein Zahlungsausfall und ein Zahlungsausfall, das ist das Besondere, in Rubel, also in der eigenen Währung, was eben nach Lehrbuch seiner Zeit als ausgeschlossen galt in diesen Modellen, mit denen eben der LTCM gearbeitet hat. Und die Flucht, die dann einsetzte aus den riskanten und auch illiquiden Anleihen hin zu den erstklassigen liquiden Anleihen der führenden Wirtschaftsnationen, also hier insbesondere US-Staatsanleihen, der ging dann natürlich so richtig los. Und damit schossen natürlich Risikoprämien nach oben und Spreads gingen scharf auseinander. Ja, und wie gesagt, ein solches Ereignis war eben in dieser, nennen wir sie mal, akademischen Parallelwelt nicht vorgesehen. Und das verwundert natürlich schon ein bisschen, denn Staatspleiten auch in der eigenen Währung sind ja letztendlich eine historische Konstante. Aber wenige Jahre später, auch bei Griechenland, bei der de facto Pleite 2010, konnte sich das ja auch kurz vorher niemand vorstellen. Und hier haben wir so ein klassisches Kernproblem natürlich, was die Modellierung angeht, dass eben die Landkarte für das Land gehalten wurde und das Modell für die Wirklichkeit. Weil es ja auch eben viele Jahre hervorragend funktioniert hat. Und der LTCM, der hat natürlich genau auf das Gegenteil spekuliert gehabt, also auf Risikoprämien, die in sich zusammenfallen, beziehungsweise Spreads, die nicht auseinandergehen, sondern eben auch zusammenlaufen. Und bis zum September, also in den folgenden zwei Wochen nach dem Zahlungsausfall hier Russlands, da sank der Portfoliowert um 2,5 Milliarden Dollar oder eben um über 50% des Eigenkapitals im Vergleich zum Jahresanfang. Und hinzu kam natürlich, dass auch die als Sicherheiten hinterlegten Wertpapiere bei zum Beispiel so Rückkaufsvereinbarungen drastisch an Wert verloren hatten und dann kamen jetzt die Margin Calls. Und mittlerweile sind wir eben dann bei einem Hebel von 50 und hinzu kommt, dass das Derivatevolumen, das der LTCM eingegangen war, 1,25 Billionen US-Dollar mittlerweile umfasste, also gut das 500-fache des Eigenkapitals. Also zum Vergleich, das wäre so, wie wenn ein Privatanleger mit einer Einlage von 2.000 US-Dollar eine Million bewegt. Diese Verluste, die schmälerten natürlich jetzt die Fähigkeit von LTCM, das Portfolio aufrechtzuerhalten. Die mussten dann halt Positionen jetzt liquidieren und natürlich noch die Positionen, die noch so halbwegs in Ordnung waren, um hier keine weiteren Verluste zu erleiden, beziehungsweise dann auch eben Gegenparteien ausbezahlen zu können. Und ein Beispiel hierfür ist eine Position, die eingegangen sind im Sommer 1997, eine Arbitrageposition. Hier tatsächlich auf eine Aktie bzw. eine doppelt notierte Gesellschaft, nämlich Royal Dutch und Shell. Und seinerzeit wurde nämlich Royal Dutch mit einem Aufschlag von 8-10% gegenüber Shell gehandelt. Und da hat der LTCM 2,3 Milliarden US-Dollar investiert, die Hälfte als Long-Position in Shell, die andere Hälfte als Short-Position in Royal Dutch. Und die haben natürlich darauf gewettet, dass sich die Aktienkurse einander annähern, weil der Gegenwartswert der künftigen Cashflows bei beiden Wertpapieren ja ähnlich sein sollte. Was ja auch durchaus eine Spekulation war, die sogar noch relativ konservativ war und die auch aufgegangen wäre. Allerdings mussten sie dann diese Position auflösen und das Ganze außerdem natürlich zu einem Zeitpunkt da, wo ein Verlust eingetreten war und allein damit haben die beispielsweise schon über 140 Millionen US-Dollar verloren. Am 1. September 1998, da bringt der John Merriweather ein Schreiben in Umlauf, in dem er den Verlust bekannt gibt, der aufgelaufen ist im laufenden Jahr. Und er bietet jetzt die Möglichkeit an, zu besonders günstigen Bedingungen in den Fonds zu investieren. Bestehende Anleger allerdings, denen teilt er mit, dass sie nicht mehr als 12% ihrer Anlage abziehen dürfen und das Ganze auch nicht mehr vor Dezember. Am 22. September, also 3 Wochen später, ist das Eigenkapital des LTCM auf 600 Millionen Dollar gesunken. Damit ist der Hebel natürlich nochmal deutlich gestiegen und jetzt treten die Banken dann doch auf den Plan und bezweifeln, dass der Fonds eben in der Lage ist, den Nachschussforderungen nachzukommen. Aber Liquidationen können auch keine mehr vorgenommen werden, ohne hier ins negative Eigenkapital zu rutschen. Und eine Pleite, die hätte jetzt eine systemische Krise zur Folge haben können, das ist den Gegenparteien jetzt dann auch bewusst. Etwa 1,5 Milliarden Dollar bräuchte der Fonds jetzt, um allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, haben die aber nicht, können die auch nicht auftreiben. Das erste Mal, dass ich selber dann auch gehört habe, den Begriff Kernschmelze des Finanzsystems anhand eines konkreten praktischen Beispiels, das kam jetzt im September, Ende September auf. Am Vormittag des 23. September, da bietet ein Konsortium aus Goldman Sachs, Warren Buffett und AIG, also American International Group, das ist dieser Versicherer, der dann in der Weltfinanzkrise ab 2007 bekannt wurde durch die sogenannten Credit Default Swaps, also der Unmengen an Versicherungen auf diese besagten Mortgage-Backed Securities und andere strukturierte Verbriefungen ausgegeben hat und selber beinahe pleite gegangen ist. Also auch hier verweise ich auf die Geldgeschichte Nummer 9. Die haben Angebot unterbreitet an die Partner von LTCM, also die Investoren. Die wollten die für 250 Millionen Dollar rauskaufen und dann 4 Milliarden Dollar in den Fonds stecken. Und das Angebot wurde aber nicht angenommen. War jetzt aber auch nicht so tragisch, denn mittlerweile war die Fed auf dem Plan. Die hat dann am 23. September nachmittags, also gerade mal einen halben Tag nach dem Angebot dieses Dreierkonsortiums, dann diese ganz berühmte Sitzung einberufen mit insgesamt 14 Banken, darunter Größen oder seinerzeitige Größen wie Bear Stearns, da verweise ich auch auf die Geldgeschichte Nummer 9, die Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, die UBS, die Société Générale und Salomon Smith Barney, das also eben Merriweathers ehemaliger Arbeitgeber, jetzt allerdings eben eine Marke von Travelers. Das waren alles Institute, die direkt oder indirekt betroffen waren und die haben dann beschlossen, die übernehmen 90% der LTCM-Anteile und geben eine Finanzspritze von 3,65 Milliarden. Das war seinerzeit dieser berühmte Deal und eine weitere Bedingung war, dass für die Bereitstellung des Kapitals die übernehmenden oder rettenden Institutionen komplett die Kontrolle über den LTCM übernehmen. Flankierend dazu senkte dann die Fed unter dem Vorsitzenden Alan Greenspan die Zinsen von 5,5%, also die waren damals genauso hoch wie aktuell heute, auf 4,75%. Und damit war dann wirklich im letzten Moment die LTCM-Krise abgewendet. Was waren jetzt die Gründe für das Scheitern? Also zum einen haben wir hier natürlich einen Track-Rekord, also der eigene Erfolg, der dazu geführt hat, dass ja eine Strategie gefahren wurde, wo nach und nach die Risiken vernachlässigt wurden. Ja? Und ich hatte ja gesagt, ich wollte nochmal auf die Renditen eingehen, denn in den ersten Jahren waren die tatsächlich sehr beeindruckend. Und das Ganze eben wurde geschoben auf die komplexe mathematische Herangehensweise oder als Grund dafür wurde angegeben eben diese Kombination aus Wissenschaftlern, Technik und eben Investmentbanking. Und zudem hatte ja Meriwether und sein Team, die hatten ja vorher schon bei Salomon Brothers jahrelang hervorragende Renditen erzielt. Beispielsweise 1994, nach Gebühren jetzt immer, hat der LTCM, der ist erst im 24.02. ist er gestartet, also fehlen auch sogar noch 2 Monate, hat er 20% Rendite gemacht, 1995 dann 43%, 1996 41% und 1997 17%. Zumindest dann 1998 hat sich das Ganze natürlich dann pulverisiert und dann waren es -92%, also zum Zeitpunkt der Übernahme. Also das war dann alles verdampft. Ein zweiter Punkt war sicherlich auch die Autoritätsgläubigkeit. Merton und Schools, die hatten ja den besagten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten für ihre Arbeiten zur Optionsbewertung und das verschafft natürlich dem Fonds zusätzliche Aufmerksamkeit und Reputation. Dann die eigene Größe und der eigene Erfolg. Ja, viele Hunden sind des Hasen tot, hatte ich auch schon erwähnt. Es gab viele Nachahmer, fehlende Gegenparteien, Anlagenotstand und das Eingehen dann immer höherer Risiken. Dann natürlich der Leverage, also völlig überdimensionierter Hebel, den die eingesetzt haben. Dazu gehören natürlich auch immer zwei, nämlich Kreditnehmer und Kreditgeber. Ist natürlich nicht zu fassen, dass denen quasi so Blankokredite gegeben wurden. Als größter Grund fürs Scheitern sehe ich jedoch auch die Modellierung und hier insbesondere eben besagtes Black-Scholes-Modell, was hier herangezogen wurde und was letztendlich ein mathematisches Modell zur Prognose oder Analyse von Kursentwicklungen von Wertpapieren war und nach wie vor auch ist. Und das Hauptproblem ist eben, dass dieses Modell lineare Differentialgleichungen als Basis nutzt. Das kennen wir vielleicht noch aus der Schulzeit, aus der Analysis, ja, Integral, Differentialrechnung. Diese Differentialgleichungen, die haben sich ja auch bewährt bei naturwissenschaftlichen Phänomenen. Beispielsweise werden die eingesetzt dort zur Berechnung der Bahnen von Himmelskörpern oder für Wachstumsprozesse in der Biologie oder für chemische Reaktionen. Nur der Fehler, der hier gemacht wurde, komme ich gleich auch nochmal bei den Lehren draus zu sprechen, dass es eben 1:1 in die Sozialwissenschaften übertragen wurde. Hier wurde also im Prinzip ein Modell, was eine gewisse Linearität und vor allem auch statistisch eine Normalverteilung unterstellt, angewandt auf eben die Börse, ein chaotisches System. Nun gibt es natürlich das grundsätzliche Problem, es gibt letztendlich kein anderes wirklich mathematisches Modell, mit dem sich Preise oder so berechnen lassen. Aber in dem Fall ist das eben komplett nach hinten losgegangen. Aber das ist ein grundlegendes Problem, dass eben komplexe oder kybernetische Systeme sich nicht berechnen lassen. Und das liegt eben an Rückkopplungseffekten, die eben dafür sorgen, dass sie sich einer mathematischen Modellierung, insbesondere wenn eben hier ein linearer Ansatz gefahren wird und eben eine Normalverteilung, dass das eben nicht passt. Und bezeichnenderweise einer der LTCM-Partner, der hieß Eric Rosenfeld, der hat zusammen mit einem Softwareentwickler, Mitch Kapor hieß der, die haben zusammen sogar ein Statistikprogramm seinerzeit entwickelt und auch vertrieben. Und der Mitch Kapor, der hat dann auch mal geguckt, was so sein Partner dabei LTCM macht. Und der hat dann eher das Fazit gezogen, quantitative Finanzwirtschaft ist eher ein Glauben als eine Wissenschaft. Ja, schauen wir uns noch mal an, was ist denn überhaupt danach noch passiert, beziehungsweise davor, denn die Börse hat diese Entwicklung schon sehr früh vorweggenommen, denn der S&P 500, der ging von 1187 Punkten auf 957 Punkte runter zwischen dem 13.07., da war der Höchststand vor der LTCM-Krise, 31.08.98 war dann der Tiefstand, das kann ich mich auch noch gut daran erinnern, weil das habe ich dann tatsächlich im Urlaub seinerzeit mitbekommen und damals auch noch keine Möglichkeit gehabt, über Online-Broker oder sowas aufs Depot zurückzugreifen, sodass ich dann notgedrungen gezwungen war, einfach das Ganze auszusitzen. Also ein Minus von knapp 20%, aber wer nicht in Panik geraten ist, der wurde dann bis Jahresende dann wieder belohnt. September bis Dezember ging es um 6, dann 8, 5 und nochmal 5% hoch. Also danach war alles wieder in Butter, aber den Zacken von 1998, den sieht man ganz gut im Chart. Dann mussten trotzdem noch viele Banken Millionen Dollar abschreiben. Die UBS beispielsweise 700, die Dresdner Bank seinerzeit 145 Millionen und die Credit Suisse 55 Millionen Dollar. Der UBS-Vorsitzende und weitere drei Top-Manager, die mussten zurücktreten. Ebenso der Leiter des Risiko- und Kreditmanagements von Merrill Lynch. Die Abwicklung geschah über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Das musste auch so sein, um sicherzustellen, dass die Märkte jetzt nicht durch den massiven Verkauf von Vermögenswerten in der Preisstruktur gestört wurden. Und zudem waren ja auch einige Vermögenswerte kurzfristig illiquide. Und in Summe wurden dann die Schulden restrukturiert und bereinigt, sodass der LTCM auch seinen Verpflichtungen nachkommen konnte. Und nach Abwicklung sämtlicher Positionen und Bereinigung der Verbindlichkeiten wurde dann der LTCM aufgelöst und hat dann seine Geschäftstätigkeit beendet. Das war dann Ende 1999. Wie gesagt, von den Beteiligten hat niemand einen Verlust erlitten. Die Leitzinssenkung indes, die goss nochmal richtig Öl in das bereits lodernde Feuer an den Aktienmärkten, Stichwort Dotcom-Blase, also die wurde damit auch nochmal final aufgepumpt. Gucken wir uns nochmal an, was aus den einzelnen Personen geworden ist. Der Robert Merton, der ist dann bis zu seiner Emeritierung weiter der quantitativen Analyse des Kapitalmarkts treu geblieben an der Universität Harvard, der Marian Schools. Der wurde tatsächlich als einer der wenigen auch verurteilt gerichtlich und zwar wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der LTCM-Krise, weil auf ihn gingen wohl unberechtigte Abschreibungen des Fonds zurück. Er war danach aber trotzdem noch an verschiedenen Universitäten tätig, unter anderem Stanford und Princeton, und gründete dann einen weiteren Hedgefonds gemeinsam mit einem ehemaligen LTCM-Kollegen. Darüber hinaus war er dann in mehreren Direktorien von Finanzdienstleistungsunternehmen aktiv, unter anderem bei der Chicago Mercantile Exchange, der größten Terminbörse der Welt, und bei Dimensional Fund Advisor. Die sind hierzulande bekannt für Anlageklassenfonds, die ausschließlich über Honorarberater bezogen werden können. Der David Mullins, der hat sich seine Chance verbaut. Das war der ehemalige Notenbanker, der Nachfolger von Alan Greenspan zu werden, denn als solcher wurde er gehandelt. Die Karriere war natürlich dann tot mit der LTCM-Krise. Er blieb dann in der Finanzindustrie als Berater von dem Hedgefonds Vega Asset Management und starb 2018. Und Meriwether, der gründete 1999 mit einem Partner gleich einen neuen Hedgefonds namens JWM Partners und die verwalteten 2006 2 Milliarden Dollar. Die hatten anfänglich auch Erfolg im Zuge der Finanzkrise 2007. Ging es dann aber auch steil bergab und Juli 2009 wurde der Fonds dann geschlossen. Das hinderte Meriwether aber nicht daran, 2010 seinen dritten Hedgefonds aufzumachen mit dem Namen JM Advisor Management. Der verfolgte dann auch wieder ähnliche Strategien wie seine beiden Vorgänger, also auch im Bereich Relative Value Arbitrage tätig. Zuletzt im Jahr 2011 verwaltet der Fonds aber lediglich knapp 110 Millionen US-Dollar. Die dauerhafteste Karriere, die hat allerdings das Black Schools Modell geschafft, denn das wird nach wie vor beim Derivate- und Optionshandel herangezogen. Unter anderem werden sämtliche Griechen, die sogenannten Griechen, nach diesem Modell nach wie vor berechnet. Also was wir da immer wieder sehen, so Delta, Gamma, Vega oder Theta, die werden ja dann auch als Risikoparameter herangezogen. Bei dem Optionshandel sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal die Vorgeschichte dieses Modells auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und damit endet die Geschichte des LTCM. Wie immer drei Aspekte, die hier die Moral der Geldgeschichte reflektieren sollen. Erstens, wenn etwas so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das auch. Und nur allzu oft unterliegen wir in solchen Situationen, in denen es über viele Zeit bergauf geht, genau besagter Truthahn-Illusion, die wir ja auch noch eisern und bisweilen ja auch mit quasi religiösem Eifer verteidigen. LTCM ist ja nur ein Beispiel von vielen. Siehe auch die Lehman-Pleite mit den Kreditverbriefungen, die auch über oder wo auch über viele, viele Jahre viele Leute sehr gut dran verdient haben. Oder ein Beispiel, wo ich ja auch selber lange vorgewarnt habe, das war Juicy Fields. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Clemens. Das war ein Anbieter medizinischer Cannabispflanzen, wo man eben ab 50 Euro je Pflanze investieren konnte mit 108 Tagen Laufzeit. Das sollte dann nach diesen 108 Tagen durch Ernte und Verkauf dann zu einer Rendite von, ja, je nach Qualität und Ausbeute 36-66% führen. Das macht also selbst im ungünstigsten Fall 150% Rendite pro Jahr. Auch hier war, hier war sogar noch deutlicher klar, dass es letztendlich ein Ponzi-Schema war, auf das hier die Anleger gesetzt haben, was aber eben auch viele Jahre gut funktioniert hat, bis es dann eben im Sommer 2022 hier zum Knall kam und dann über Nacht im Prinzip der Stecker gezogen wurde und ich glaube auch Anlegergeld im Milliardenbereich verloren gegangen ist. Zweite Moral, da gehe ich wieder zurück auf die Truthahn-Illusion, die uns vor allem eins lehren sollte, nämlich Demut. Und wer weiß schon, ob wir uns nicht eventuell auch in einer solchen Truthahn-Illusion befinden, ohne es zu merken. Und vielleicht endet ja auch der mittlerweile Jahrhunderte währende Trend von durchschnittlich und langfristig 7-9% realer Rendite an den globalen Aktienmärkten so abrupt, wie er eben einst begann. Und wir werden dann wieder auf uns selbst zurückgeworfen. Und schließlich, drittens, wir sollten uns vor einer allzu dollen Mathematisierung der Sozialwissenschaften, wozu ich eben Wirtschaft, Börse mit dazu zähle, hüten. Und diese Mathematisierung, das ist ja schon fast eine typisch deutsche Tradition. Das Ganze geht ja auch durchaus im sozialwissenschaftlichen Bereich auf Philosophen wie Hegel zurück mit seinem Gesetz der historischen Entwicklung, wonach eben historische Vorgänge bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen und daher vorhersagbar sind. Das wurde ja letztendlich auch von Karl Marx und dem historischen Materialismus zur vollen Entfaltung gebracht und kostete am Ende dann Millionen Menschen das Leben. An der Börse, da geht es zum Glück nur ums Geld. Aber auch die Börse ist, wie gesagt, ein soziales System. Und hier an dieser Stelle möchte ich meine Reihe berühmte Österreicher fortsetzen. Und es gibt tatsächlich einen, der hat ein ganzes Werk der Widerlegung des sogenannten Historizismus, also historisch zwangsläufiger Gesetzmäßigkeiten oder Ableitungen gewidmet. Und die Rede ist von Karl Raimund Popper, 1902 in Wien geboren, 1994 in London gestorben. Und er hat selber seinen Gedankengang zum Thema historische Gesetzmäßigkeiten in 5 Schritten zusammengefasst. Erstens, der Ablauf der menschlichen Geschichte wird stark beeinflusst durch das Anwachsen des menschlichen Wissens. Zweitens, wir können mit rationalen wissenschaftlichen Methoden das künftige Anwachsen unserer wissenschaftlichen Erkenntnis nicht vorhersagen. Drittens, daher können wir den zukünftigen Verlauf der menschlichen Geschichte nicht vorhersagen. Viertens, das bedeutet, dass wir die Möglichkeit einer theoretischen Geschichtswissenschaft verneinen müssen, also die Möglichkeit einer historischen Sozialwissenschaft, die der theoretischen Physik oder der Astronomie des Sonnensystems entsprechen würde. Eine wissenschaftliche Theorie der geschichtlichen Entwicklung als Grundlage historischer Prognosen ist unmöglich. Fünftens, das Hauptziel der historizistischen Methode ist daher falsch gewählt und damit ist der Historizismus widerlegt.
Ja, was soll man dazu sagen, wenn du mit Sir Karl Popper endest? Da traut man fast gar nichts dazu ergänzen. Aber vielleicht noch ein, zwei Bemerkungen meinerseits zu dieser Demut schulenden Geldgeschichte. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt in deiner zweiten Lektion. Zum Thema theoretische Grundlagen, wichtige theoretische Grundlagen und durch die praktische Umsetzung. Da ja, ist natürlich eine gewisse Komplementarität gegeben. Auf der anderen Seite sehe ich es genauso wie du, wenn du Themen in den Mantel der Wissenschaft in mathematische Modelle gießt. Ja. Je komplexer und unverständlicher diese Modelle wirken, desto angeblich sophistizierter schaut das Ganze aus. Dem ist aber nicht so und schon gar nicht in Form eines Anlageprodukts. Ich glaube, ein Aspekt, den ich auch, du hast es sehr gut auch dargestellt, sie gingen ja immer wieder dann in risikoreichere Anlageklassen bzw. Anlagesegmente. Am Ende des Tages gibt es ja, und das ist das, was wir uns alle auch festhalten können, unser eigenes Regelwerk, ja, und die Disziplin dabei durchzuhalten. Durchzuhalten des Regelwerks und eben nicht in der Gier nach Rendite, nach mehr Rendite, nach immer mehr und mehr. Und wahrscheinlich, wenn man so einen, ich weiß es ja nicht, ja, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, aber wenn man so einen Hedgefonds oder was auch immer, börsennotiertes Anlagevehikel managt, dann hat man natürlich auch Erwartungen zum Managen. Ne? Diese fast schon astronomischen Renditen, die da am Anfang erzielt wurden, waren sicher alles andere als positiv für die Erwartungen, die an diese Fondsmanager und den dahinterliegenden ja, Dreiklang aus Technologie, Wissenschaftlern und Finanzexperten. Dieser Dreiklang war sicher da auch nicht ganz förderlich. Ja, und am Ende des Tages ist halt auch Resilienz, wie auch immer man sie definieren möge, keine akademische Kategorie, sondern ist auch zu einem großen Teil des Unvorhergesehenen quasi ausgeliefert.
Auf jeden Fall. Und es gilt halt im Zweifel immer der Grundsatz, am wichtigsten ist zu überleben. Und das ist eben LTCM nicht gelungen. Und das Bemerkenswerteste an dieser Episode, das finde ich eben tatsächlich diesen besagten Dreiklang. Und man muss sich ja vorstellen, die klügsten Köpfe der Welt mit der besten verfügbaren Technik und pulverdampfergrauten Kapitalmarktexperten sind in eine solche Spirale der Selbstsicherheit letztendlich da gefangen gewesen, haben wirklich hier eine totale Bruchlandung hingelegt. Ja. Und das finde ich das Bemerkenswerte an dieser Episode. Und wer hier vielleicht noch etwas nachlesen möchte, es gibt eine einzige mir bekannte populärwissenschaftliche Monographie in deutscher Sprache, die stammt von Roger Lowenstein. Der große Irrtum heißt die spektakuläre Geschichte vom Ausstieg und Untergang des raffiniertesten Investmentfonds aller Zeiten, ist aus dem Jahr 2007. Dann natürlich von besagtem Sir Karl Raimund Popper, das Elend des Historizismus, auch immer wieder gut, weil es eben nochmal den Horizont erweitert über die Finanzmärkte hinaus. Ein philosophisch angehauchtes Buch. Und auch das dritte ist natürlich ein philosophisch angehauchtes Buch, weil wenn ich ihn schon erwähne, namentlich den Schwarzen Schwan, dann muss ich auch das entsprechende Buch vom Nassim Nicholas Taleb erwähnen. Kommt zwar als Finanzbuch daher, aber letztendlich ist es auch ein mit zahllosen Episoden und kleinen Geschichten, Analogien gespicktes philosophisches Buch über die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Und wenn wir hier schon von der Truthahn-Illusion, den Begriff hat ja Taleb maßgeblich geprägt, wenn ich das jetzt schon in den deutschsprachigen Raum übertrage mit der Martinsgans-Illusion, ich denke mal, zu St. Martin hast du doch auch eine ganz spezielle Beziehung, oder Clemens?
Ja, natürlich. Es ist ja unser Landespatron im Burgenland, ja, der heilige Martin von Tours.
So, und da habe ich doch wieder was Schönes, Gemeinsames gefunden, denn nicht nur, dass der heilige Martin auch der Schutzpatron der Soldaten ist, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft von mir liegt eine historische Region, die nennt sich Eichsfeld. Und der Schutzpatron oder Landespatron des Eichsfeldes, das ist eben auch der heilige Martin. Womit wir wieder den versöhnlichen deutsch-österreichischen Brückenschlag hier regional sogar wieder hinbekommen haben.
So soll es sein. Und ich sagte, lieber Louis, es schreit wieder nach einer physischen gemeinsamen Verbindung unsererseits. Ja? Am liebsten auch bei Bier aus der Einbecker Brauerei.
Auf jeden Fall.
Und bevor wir hier weiter mit unbezahlter Werbung machen, schließen wir die 10. Folge der Geldgeschichte. Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@geldgeschichten.info. Diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info.
Und alle Angaben und Verweise, die findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert unser Format und das gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben. Thank you.